Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Wir erinnern heute an den Theologen Friedrich Schorlemmer. Wir schauen zurück auf die Reise des Papstes nach Ostasien. Und wir schauen vorbei beim Essener Gospelkirchentag, wo an diesem Wochenende 5000 Sängerinnen und Sänger aus 200 Chören zusammen sind, die die Kraft dieser Musik und des gemeinsamen Singens dort erleben, dieser speziellen Musik des Gospels, die viele Menschen so erhebt und so stark gemacht hat in der Geschichte und noch bis heute. Mein Sonntagsthema in Himmel und Erde ist das, was uns erhebt, Gospel und mehr. Am vergangenen Dienstag ist der Publizist, Theologe und frühere DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer verstorben. Er starb 80-jährig nach langer Krankheit in einem Berliner Pflegeheim. Bekanntheit erlangte Schorlemmer erstmals 1983 durch eine symbolische Friedensaktion. Damals schmiedete er öffentlich Schwerter zu Pflugscharen. Im wiedervereinten Deutschland galt er dann als eine der profiliertesten ostdeutschen Stimmen. Eine Erinnerung von Wolfram Nagel.
Mit seinen Büchern schrieb Friedrich Schorlemmer gegen drohendes Unheil an. Er verstand sich als Aufklärer, war ein begnadeter Redner und Prediger. Er sah diese eine Welt in Gefahr, gab aber nie die Hoffnung auf, dass Umkehr noch gelingen kann.
Wenn man nur immer auf seine wenigen kleinen persönlichen Schritte schaut und resigniert, ist man falsch dran. Man ist Teil einer großen Hoffnungs- oder Utopiebewegung, dass Gerechtigkeit möglich ist, dass wir in Frieden beisammen wohnen können.
Geboren am 16. Mai 1944 als Sohn eines Pfarrers, studierte Friedrich Schorlemmer dann selbst Theologie in Halle an der Saale. Das Abitur musste er in der Volkshochschule nachholen, weil er sich der FDJ verweigert hatte. Nach 8 Jahren als Studentenpfarrer in Merseburg lehrte er ab 1978 am evangelischen Predigerseminar der Lutherstadt, war gleichzeitig Pfarrer an der berühmten Schlosskirche. In Anwesenheit eines ZDF-Fernsehteams und vieler jubelnder Zuschauer ließ Friedrich Schorlemmer 1983 während eines regionalen Kirchentags im Wittenberger Lutherhof ein Schwert umschmieden. Eine Aktion, die den Theologen international bekannt machte und ihn selber stolz, der Stasi ein Schnippchen geschlagen zu haben.
Dass das Ganze uns gelang, obwohl so viel Stasi auf dem Hof war, gehört zu den Vorauswundern des Herbstes.
Als er am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz die verkrusteten Verhältnisse in der DDR anprangerte und Reformen forderte, hörten 500.000 Menschen dem Wittenberger Theologen zu.
Lebten wir gestern noch in der stickigen Luft der Stagnation, die atemberaubend war, so erleben wir jetzt Veränderungen, die atemberaubend sind.
Das war Schorlemmers erster großer Auftritt jenseits schützender Kirchenmauern. In den 1990er Jahren wurde Schorlemmer eine der gefragtesten Stimmen des Ostens. Er wurde nicht müde, den Menschen in Westdeutschland zu erklären, warum sich so viele Menschen nach der Vereinigung gedemütigt fühlten. Dafür erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Neue Kriege wie den der NATO gegen Jugoslawien, in Afghanistan oder dem Irak lehnte er ab. Friedrich Schorlemmer, ein Idealist und, wie er selbst einmal sagte, ein Mensch, der immer gegen den Strom schwimmt.
Zum Tod des Publizisten, Theologen und früheren DDR-Bürgerrechtlers Friedrich Schorlemmer war das ein Nachruf von Wolfram Nagel. Es war die längste Auslandsreise seiner Amtszeit. Papst Franziskus war am 2. September aufgebrochen, um in den folgenden 11 Tagen 4 Länder auf 2 Kontinenten zu besuchen. Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und zuletzt Singapur. Dabei stand vor allem der interreligiöse Dialog im Vordergrund. Jennifer Johnston berichtet von der letzten Station seiner Reise und warum der Papst so viele lobende Worte für den multireligiösen Stadtstaat Singapur fand.
In einer Straße, eine katholische Kirche, ein buddhistischer Tempel, eine Moschee. Und die Gotteshäuser stehen nicht nur baulich in einer Nachbarschaft, sondern die Gläubigen treffen sich, diskutieren, feiern, essen zusammen. Das ist kein Wunschtraum, sondern in Singapur Realität. Für Papst Franziskus ist der südostasiatische Stadtstaat damit ein leuchtendes Beispiel.
Singapur. Un mosaico d'etnie. Singapur ist ein Mosaik von Ethnien, Kulturen und Religionen, die in Harmonie zusammenleben,
erklärt er in seiner Ansprache vor Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft im Auditorium der Nationaluniversität von Singapur. Die Regierung führe einen konstruktiven Dialog mit allen und verhindere so, dass Extremismus und Intoleranz wachsen. Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam greift das Thema in seiner Ansprache am Donnerstag ebenfalls auf.
Diversity is tolerated in Singapore.
Vielfalt wird in Singapur toleriert, aber noch mehr als das. Sie wird begrüßt und als Bereicherung angesehen. Sie definiert unsere Identität als Nation und macht uns stolz, Singapurer zu sein.
To be Singaporeans.
Es gab eine Zeit in unserer Geschichte, in der dies anders war, zu Spannungen geführt hat. Für uns sind Solidarität und Harmonie daher von zentraler Bedeutung.
Der religiöse Friede sei nicht von selbst entstanden, sondern daran habe Singapur über Jahrzehnte hart gearbeitet. Wie diese religiöse Harmonie im Alltag aussieht, zeigt sich im Stadtteil Kampong Glam, einem Viertel, in dem besonders viele muslimische Gläubige wohnen, mit malaysischen Wurzeln. Im Mittelpunkt die imposante Sultan-Moschee. Mohammed Kusari ist hier der Manager.
Zum Ramadan hatten wir gerade eine besondere interreligiöse Veranstaltung. Jeder von uns hat seine nicht-muslimischen Freunde zu einer Moscheebesichtigung eingeladen. Und sie haben auch beim Fastenbrechen mitgemacht.
Gegenüber hat Hasimi Sin ein Restaurant mit traditionellen Speisen. Auch er erlebt das Zusammenleben der Religionen in Singapur als sehr harmonisch.
Ich denke, weil wir zusammen aufgewachsen sind, also verstehen wir ihre Kultur und all das. Ich habe zum Beispiel christliche Freunde, ich habe aber auch buddhistische Freunde.
Singapur ist ein multikulturelles und multireligiöses Land. Die Mehrheit sind mit etwa 30% Buddhisten, gefolgt von Christen und Muslimen. Ratiana Tahir und ihre Tochter Putri sind Muslime.
Ich denke, wir feiern unsere Gemeinsamkeiten anstatt unsere Unterschiede. Und wir wollen unsere Unterschiede verstehen.
Ihre Mutter nickt.
Wir konzentrieren uns auf das, was uns eint, nicht was uns trennt.
So feiern Singapurer auch landesweit und religionsübergreifend die wichtigsten Feiertage jeder großen Religion. Für den Hindu Sekhu Tabat ist das mit das Geheimnis hinter Singapurs religiösem Frieden.
Religion ist eine sehr persönliche Sache. Aber wenn es um Kultur geht, macht man einfach mit, tanzt, feiert, isst gemeinsam.
Mit der Moschee nebenan teilen sie bei großen Festen Stühle und Räumlichkeiten, dürfen dort kochen.
Es ist nicht so, dass sie gezwungen sind, das zu tun. Es ist bei uns einfach normal.
Die Singapurer Regierung mischt zum Beispiel ganz gezielt unterschiedliche Ethnien und Religionen in öffentlich gefördertem Wohnraum. Wenn ein neues Baugebiet entsteht, wird der Platz für verschiedene Gotteshäuser direkt mitgeplant, so das Kulturministerium. So gäbe es zumindest immer eine Moschee, einen chinesischen Tempel und eine Kirche. Geplante religiöse Harmonie à la Singapur.
Der Papst hat am Freitag in Singapur seine Ostasienreise beendet und Jennifer Johnston hat uns berichtet aus dem multireligiösen Stadtstaat, den der Papst so vorbildlich findet. Gospelsongs gehören fest zum internationalen Liedgut. Ob Oh Happy Day oder Amazing Grace, wir verbinden mit den Melodien starken Rhythmus und einprägsame Botschaften. Gospel heißt zu Deutsch ja eigentlich Evangelium. Die Musik der afroamerikanischen Sklaven des 19. Jahrhunderts ist zutiefst religiös und findet aus verschiedensten Gründen bis heute noch viele Freundinnen und Freunde. Beim Essener Gospelkirchentag an diesem Wochenende sind 5000 Sängerinnen und Sänger aus vielen Chören zusammengekommen. Und wie wenig anderes hat der Gospel die zeitgenössische Blues-, Jazz-, Rock- und Popmusik beeinflusst. Seine Vibes sind bis heute lebendig. Wir schauen mal nach heute Morgen, was eigentlich die Kraft dieser Musik ist und des gemeinsamen Singens, das uns so erhebt und viele so glücklich machen kann. Zunächst aber wollen wir nach Essen schauen zum erwähnten Gospelkirchentag. Und Simon Schumecker war dort dabei und gibt uns ein paar Eindrücke von diesem Gospel-Großevent.
Der Gospelkirchentag 2024 in Essen. Eine gigantische Veranstaltung, für die die Reformation Singers Company fleißig geprobt hatte. Schon am ersten Festivalabend sind die rund 30 Sängerinnen und Sänger in ihrer Heimatgemeinde, der Reformationskirche im Stadtteil Rüttenscheid, aufgetreten. Sie gehört zu den 19 Spielorten der Gospelnacht. Alleine in dieser Kirche haben 5 Chöre gesungen. Singers Company-Mitglied Michael Probst genießt bei solchen Anlässen besonders den Schlussteil.
Wenn dann alle auf der Bühne sind und es dann so richtig abgeht.
Probst spricht aus Erfahrung, denn er war 2001 bei der Chorgründung dabei, genau wie Gerlinde Kuhlmann. Ein Jahr später fand der erste Gospelkirchentag statt, in Essen.
Ich habe gesagt, ich und 4.999 andere Menschen haben gesungen in der Grugerhalle. Es war wunderschön.
Der Mass Choir, also das riesige Meutesingen, ist auch jetzt wieder im Programm. Nur ein Höhepunkt des Gospelkirchentages, der seit 2002 alle 2 Jahre eine andere deutsche Stadt bespielt und stetig wächst. Über 130 Stunden Programm hat das Team in Essen auf die Beine gestellt, neben den Kirchen und der Grugerhalle auch auf 4 Bühnen in der Fußgängerzone, berichtet Koordinatorin Franziska Wackerbart.
Wir haben Chöre wirklich aus ganz Europa, auch aus den USA, aus Tansania. Und das macht auch den Gospelkirchentag aus, dass jeder Chor den Gospel anders lebt, dass man wirklich die Vielfalt der modernen Kirchenmusik erleben kann.
Veranstaltet wird der Gospelkirchentag von Kreative Kirche, einer Stiftung, die eng mit der evangelischen Kirche verbunden ist und sich für ein modernes Gemeindeleben einsetzt. Laut Gründer Martin Bartelwort ist der diesjährige Gospelkirchentag der erste ökumenische.
Gott hat übrigens keine Konfession, habe ich mir sagen lassen. Und in der Musik sind wir ganz nah beieinander. Aber es interessiert ja nicht nur fromme Leute oder die mit dem christlichen Glauben was anfangen können, sondern begeistert einfach. Es ist einfach eine gute Zeit.
Es war eine magische Nacht in Paris, jener 9. August, als Yemisi Ogunleye sich im Kugelstoßen spektakulär die Goldmedaille sicherte und dann später überglücklich im Interview eine überraschende Kostprobe ihrer Sangeskünste gab. So etwas erlebt man in der Sportschau schließlich auch nicht alle Tage.
This little light of mine, I'm gonna let it shine, oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine, and this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
Yemisi Ogunleye, sie hat nicht nur die Kugel zur Goldmedaille gestoßen, sondern kann auch noch richtig gut singen, hat ein wahres Goldkehlchen. Hallo, Frau Ogunleye.
Hallo.
This little light of mine, I'm gonna let it shine, mein kleines Licht, ich werde es scheinen lassen, ein Gospel aus den 20er Jahren. Warum ist Ihnen dieser Song wichtig?
Dieser Song ist mir insofern wichtig, weil es eine Botschaft beinhaltet, die mir so am Herzen liegt, dass dieses kleine Licht, das wir haben, und das glaube ich, dass ich das durch meinen christlichen Glauben an Jesus einfach habe, dass ich ja mich dazu entscheide, ist irgendwie auch so eine gewisse Proklamation, ich werde leuchten, auch wenn es je nachdem, unabhängig davon, wie es läuft, wie ich mich fühle, dieses kleine Licht soll jemand anderem vielleicht einen Weg weisen in der dunklen Situation, in der sich vielleicht jemand anderes gerade befindet. Und deshalb mag ich dieses Lied so gerne.
Mhm. Aber Sie sind ja bei weitem kein kleines Licht mehr, sondern Sie sind ja jetzt ein großes Licht. Haben Sie sich mal so gefühlt als ein kleines Licht?
Ja, auf jeden Fall. So muss ich sagen, war auch so ein bisschen mein Weg hin zu den Olympischen Spielen oder wenn ich auch in meine Kindheit schaue. Ich dachte immer so, dass ich nichts bewegen kann oder vielleicht das Talent, das ich habe, daraus nichts Großes werden kann, weil mir das von außen immer eingeredet wurde. Und ja, viele Jahre der Arbeit und auch des Lernens, sage ich mal, durch Höhen und Tiefen durfte ich irgendwann realisieren, doch, du hast etwas in dir, was dein Talent einfach ist und woran du arbeiten darfst und das auch als Segen für die Welt dienen kann.
Mhm. Wann haben Sie denn eigentlich entdeckt, dass Sie eine tolle Stimme haben und dass Sie ja Gospel-Songs lieben?
Ich muss sagen, dass ich früher eher dachte, dass meine Stimme nicht in der Lage ist, so Lieder zu singen oder auch vor Menschen zu sprechen, weil ich früher viel Probleme mit Lese-Rechtschreibschwäche hatte und dadurch auch oftmals Angst hatte, meinen Mund zu öffnen, Dinge falsch auszusprechen, weil viel darüber gelacht wurde, was ich gesagt habe oder wie ich es gesagt habe. Und ich muss dann sagen, dass ich dann, als ich in die Kirche gekommen bin und dort mich dem Kinderchor angeschlossen habe, dass ich da zum ersten Mal so meine Stimme und auch irgendwie meine Begabung in meiner Stimme entdeckt habe oder andere haben es für mich entdeckt. Und irgendwann habe ich dann die Liebe auch zu der Musik gefunden und ja irgendwie so ein Herz gehabt, mich da immer und immer weiterzuentwickeln. Und ich sage immer, wenn meine Worte zu kurz kommen, dann fange ich an zu singen, weil ich dadurch einfach nochmal viel greifender meine Herzensangelegenheit ausdrücken kann.
Sie haben erzählt, dass Sie durchaus Ihren Sieg bei den Olympischen Spielen auch mit Gott in Verbindung bringen. Jetzt ist das natürlich alles Paletti, der Sieg, dann ist Gott groß. Wie ist denn das bei nicht so guten Platzierungen? Was ist denn da mit Gott?
Also ich muss sagen, dass dieser Weg mit Gott natürlich nicht bedeutet, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass alles einfach ist. Aber ich weiß, ich habe einen großen Gott an meiner Seite, der mich an seiner Hand hält durch die Höhen und durch die Tiefen. Misserfolg, wie auch Paulus in der Bibel sagt, produziert irgendwie Durchhaltevermögen und Glaubensstärke. Aber ich glaube nicht an einen strafenden Gott, der sozusagen uns durch harte Zeiten gehen lässt, um zu leiden, sondern vielmehr dadurch zu wachsen, als Mensch sich zu entwickeln. Ich durfte dadurch mich als Athletin entwickeln, vor allem aber auch als Mensch und auch andere Seiten von mir kennenlernen. Und ich glaube, dass auch so wichtig ist, auch Misserfolge zu haben. Wenn wir ehrlich sind, das Leben ist nicht immer nur mit Erfolgen geprägt.
Kimisi Ogunleye, Goldmedaillengewinnerin von Paris im Kugelstoßen, singt gern Gospel und drückt gern damit ihren Glauben aus. Danke und weiterhin viel Erfolg auf allen ihren Wegen als Leistungssportlerin.
Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute.
Himmel und Erde im Sonntagsschwerpunkt. Heute geht es um die Musik, die die Seele erhebt. Und das ist für viele immer noch die Gospelmusik. Einige davon kennt jeder. Joshua Ford, The Battle of Jericho, This Little Light of Mine und natürlich Oh Happy Day. Und Chöre wie die Harlem Gospel Singers touren ja seit Jahrzehnten um die Welt. Bei kaum nachlassender Begeisterung des Publikums, unzählige Gospelchöre gibt es hierzulande. 200 von ihnen treffen sich gerade beim Gospelkirchentag in Essen. Andreas Malessa ist Musiker, Baptistenpastor, Buchautor und nicht zuletzt Autor erfolgreicher Musicals, zum Beispiel über den Autor des Gospels Amazing Grace oder auch Martin Luther King. Und jetzt ist er mein Gesprächspartner. Herr Malessa, seit wann gibt es eigentlich Gospel und wo liegen die Ursprünge des Gospel?
Also 1619 kommen die ersten deportierten Afroamerikaner in Virginia an, 1620 die Mayflower mit Engländern der anglikanischen Kirche und 1683 die ersten deutschen religiösen Dissidenten am Delaware River, macht zusammen drei Sorten Menschen, die erstens afrikanische Rhythmen mitbringen, zweitens anglikanisch-britische Kirchenlieder und iroschottische Folklore und drittens deutsche eher pietistisch geprägte Leute mit romantischen Erweckungshymnen zusammenschütten, umrühren und herauskommt Gospel. Und inhaltlich verbindet ja Weiße wie Schwarze in den ersten 200 Jahren die Armut und der Heimatverlust und das Fremdsein in den neuen Kolonien.
Sind damit schon die Themen gesetzt, also Musik als Überlebenshilfe ausgebeuteter Menschen in der Fremde?
So kann man es nennen, was die Schwarzen anbetrifft, die afroamerikanischen Sklaven. Es ist Musik natürlich ein emotionales Therapeutikum zur Stabilisierung, Trostort, könnte man sagen, Trostnische, Zuflucht. Und für die Weißen galt es aber auch, denn die kannten sich doch mit den landwirtschaftlichen Gegebenheiten und dem Klima nicht aus. Und dann gab es immer den Spruch, der erste hat den Tod, die zweite Generation die Not und erst die dritte Generation das Brot. Und in dieser gemeinsamen Armut- und Fremdseinserfahrung kommen natürlich die dramatischen und trostvollen Bewahrungs- und Aufbruchsgeschichten der Bibel in gesungener Form besonders willkommen daher.
Sind die Gene des Gospels noch in der Musik, die wir heute hören, und wäre die überhaupt denkbar ohne Gospel?
Nein, sämtliche Popmusik ist nicht denkbar ohne Gospel. Das hat man Musikwissenschaftler gesagt, Blues ist das traurige Kind des Gospel, Jazz das intellektuelle und Rock'n'Roll das verlotterte Kind des Gospel. Also kurzum, alle großen Stars der Popmusik der letzten 50 Jahre haben irgendwo kirchliche Wurzeln oder in der Kirche das Singen gelernt. Von Dionne Warwick und Whitney Houston über Aretha Franklin bis hin zu Tina Turner. Anne May Bullock hat ja in der Kirche angefangen zu singen.
Gospelmusik hat ihren ursprünglichen Platz in den Gottesdiensten. Man kann heute noch als Tourist in New York Gospeltouren buchen und solche Gottesdienste in Harlem und Brooklyn erleben, wo der Gospel in seinem ursprünglichen gottesdienstlichen Zuhause zu finden ist. Andreas Malessa, Theologe und Gospel-Experte, ist mein Gesprächspartner. Herr Malessa, Gospel heißt zu Deutsch ja einfach Evangelium. Was ist denn die zentrale religiöse Botschaft des Gospel?
Jesus loves me, this I know, 'cause the Bible tells me so. Also, die zentrale Botschaft heißt, ich bin ein von Gott geliebtes Kind. Mir werden lauter identifikationsfähige Geschichten von Gottes Beziehungen und menschlichem Aufbruch und Bewahrung in der Bibel erzählt. Und daraus ergibt sich Trost. Bis hin natürlich die, sagen wir mal, bedenkenswerte Seite Vertröstung aufs Jenseits. Aber wenn man sich eben in die Situation afroamerikanischer Sklaven des 19. Jahrhunderts versetzt, dann waren diese Lieder und diese Art Musik auch Selbstermächtigung. Also die Botschaft, du hast eine von der Gottebenbildlichkeit des Menschen abgeleitete Menschenwürde und daraus wiederum leiten sich Menschenrechte ab. Ich finde, das ist die zentrale Botschaft popularer Kirchenmusik.
Mhm. Also durchaus eine Trostbotschaft, aber die kann natürlich auch leicht politisch werden dann.
Ja, natürlich war sie ja auch immer im Double Talk des Gospel. Wenn die also sangen Swing Low Sweet Chariot Coming For To Carry Me Home, dann war damit nicht nur die Kutsche in den Himmel gemeint, sondern auch die Fluchthelfer, die morgen kommen. Also es, man hat ja die Baumwollarbeiter haben ja in diesem Call and Response Vorsänger und Antwortchor Schema haben die sich ja auch versteckte Botschaften genannt. In that great getaway morning. Man singt über den Aufbruch der Auferstehung Jesu, meint aber, morgen geht's in den Norden, in die Freiheit.
Sie haben mal einen sehr bekannten Gospel-Song untersucht, Amazing Grace, und Sie haben in einem Musical diese total verrückte Geschichte dieses Songs dargestellt. Es stammt nämlich aus der Feder eines Mannes, der ursprünglich mal als Schiffskapitän Sklaven transportiert hat.
Ja, John Newton, geboren 1725, wird zwangsrekrutiert zur Royal Navy, springt auf ein Handelsschiff, landet als in Sierra Leone, Westafrika und wird dann Kapitän dreier Sklaventransporte. Bei einem anderen Transport ohne, also Materialtransport, gerät er in einen Orkan. Das Schiff geht unter, er überlebt, kommt bettelarm in England an und seine schon seit Jahren verehrte adlige Polly Catlett heiratet ihn trotzdem. Und da schreibt er Silvestergottesdienst 1773-74 ein Gedicht, in dem sozusagen zwei Gnaden besungen werden. Erstens die Gnade Gottes, dass er überlebt hat. Oder drei eigentlich. Zweitens, dass er nicht mehr Sklaven verschifft, sondern ein ehrlicher, aufrichtiger Sklavengegner geworden ist. Und drittens, dass ihn Polly geheiratet hat.
Wunderbare Geschichte. Warum ist Gospelmusik eigentlich jetzt auch innerhalb der Kirchen in Deutschland immer noch so beliebt? Also der ganze Hintergrund, den Sie geschildert haben, ja, diese Not, dieses Fremdsein und so weiter, das ist doch alles nicht mehr Realität für uns heute.
Nein. Aber da kommt's von der Form zum Inhalt. Ich würde mal so sagen, Chorsingen wird immer beliebter. Denken Sie ans Stadionsingen der Fußballvereine. In Kirchen ist Chorsingen aber doch mehrheitlich anspruchsvoll. Ein bisschen elitär. Man muss halt schon Noten können und die Matthäus-Passion in Händen halten. Während Gospelmusik ist Popmusik. Es ist niederschwellig und hat aber einen höheren emotionalen Nährwert. Und wenn ich, Sie haben mein Musical Martin Luther King erwähnt, wir hatten 40 Aufführungen mit insgesamt 25.000 Chorsängern. Die Leute möchten gerne einfach singbare, aber textlich doch verantwortungsvolle religiöse Lieder singen, die auch in unserer Situation, klagen auf hohem Niveau natürlich, Trost in angefochtenen, zweifelhaften Zeiten bieten.
Die Kraft des Gospel, damals und heute. Andreas Malessa ist Theologe und Buchautor und aus seiner Feder stammt unter anderem das Musical Amazing Grace und Martin Luther King. Mehr dazu auf seiner Homepage andreas-malessa.de.
Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Vielleicht haben Sie ja Gelegenheit, heute singend oder hörend oder auch nur den Takt klopfend der Kraft der Musik noch ein wenig nachzugehen.
Das war Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.